Herzlich willkommen zum Reitschul-Podcast zwischen Herzklopfen und Hufschlag. Ein Podcast über die Liebe zum Pferd, der steinige Weg der Selbstständigkeit, die Wiederentdeckung des Reitens und den Weg zu mehr Selbstvertrauen. Ich bin Annika und leite eine Reitschule in Gütersloh, bin Pferdewirtschaftsmeisterin und langjährige Trainerin und ich begleite dich auf deinem Weg in den Wiedereinstieg in den Pferdesport. Lass uns über Hürden, Herausforderungen und Ängste reden und gleichzeitig gebe ich dir einen Einblick hinter die Kulissen. Also, viel Spaß beim Reinhören. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Leute, es ist schon wieder kurz vor Weihnachten. Wo ist das verdammte Jahr geblieben? Es ist immer, dass ich mir denke so, ach ja, der Sommer, der ist schön. Ja, im Moment fuckt mich das Wetter irgendwie einfach nur ab. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen so geht, aber man ist einfach so, weiß ich auch nicht. Ich bin auch überhaupt nicht in Winterstimmung, überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, aber man muss ja irgendwie in Stimmung kommen, weil es ist ja bald schöner Weihnachten und dann trifft man sich ja mit der ganzen Familie und dann ist das ja auch wieder ratzfatz. Aber ich sehe es immer positiv, obwohl wir es heute ja relativ warm haben für Dezember. Es ist nicht mehr lange, dann ist wieder Wintersonnenwende. Und was heißt das? Wenn Wintersonnenwende ist, fangen die Pferde nämlich schon wieder an mit Sommerfell nachschieben. Jetzt kommt nämlich so ein kleiner Funfact. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet oder ob ich es in irgendeiner Podcast-Folge schon mal erwähnt habe. Aber Pferde oder grundsätzlich Tiere regulieren ja ihre Winterfell oder ihr Sommerfell nicht nach Kälte. Ich höre das immer ganz häufig bei den Reitschülern, wenn ich dann sage, ja, was weiß ich, die Tage werden kürzer, die Pferde kriegen ihr Winterfell und dabei haben wir es ja noch, keine Ahnung, 20 Grad. Was? Wieso? Wir haben es doch noch total warm. Ja, aber alle regulieren ihr Winterfell nach Tageslichteinstrahlung. Also in dem Moment, wo wir die Sommersonnenwende haben, werden die Tage ja mit einem Schlag wirklich von Tag zu Tag immer kürzer. Und dieser wenige Lichteinfall, der sorgt einfach dafür, dass über das Auge beim Pferd einfach deutlich weniger Licht einfach reinkommt, weniger Tageslicht, auch unter anderem Vitamin D3-Produktion sinkt ja dann auch. Und durch dieses weniger Licht gelangen diese Informationen ja über das Auge in die Zirbeldrüse. Und die wiederum ist für die Melatoninproduktion zuständig. Das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, das ist ungefähr wie bei uns. Melatonin ist, kennen wir alle als das Schlafhormon. Ja? Wenn es darum geht, dass wir nicht genug schlafen können, dann heißt es immer, man muss abends Melatonin zu sich nehmen. Zusätzlich noch irgendwie, das ist auch in ganz vielen Schlafmitteln drin. Und das senkt unter anderem auch das Aktivitätsniveau, den Energiehaushalt, beeinflusst den Fellwechsel und unter anderem auch die Fortpflanzung. Das kennt ihr alle, dass Stuten zum Beispiel im Frühjahr, wenn die Tage wieder länger werden, deutlich aktiver in ihrer Rosse sind als im Winter. Entschuldigung. Und genau, das ist halt so dieser, das muss man sich halt alles im Hinterkopf behalten. Es gibt zum Beispiel auch, wenn man Pferde schert, immer so diesen Satz, das kenne ich aus der Kindheit noch, dass man nach dem 1.1. nicht mehr schert. Das hatte einfach den Hintergrund, weil ja ab der Wintersonnenwende, und das passiert ja jetzt Ende Dezember schon wieder, und die Tage werden dann schon wieder länger, rein theoretisch schon wieder, der Stoffwechsel in Gang kommt, ne, das Gehirn registriert das schon wieder und daraufhin produzieren die Pferde dann ja, oder der ganze Stoffwechsel verändert sich dann ja wieder und daraufhin produzieren die einfach auch schon wieder ihr Sommerfell. Zum Thema Scheren mal so ein kleiner Abschweif. Also ich schere meine Pferde im Winter ja tatsächlich auch. Und ich weiß, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die aufschreien und sagen, oh mein Gott, wieso nimmt man denn den Pferden das wichtige Winterfell? Das hat verschiedene Gründe. Das Winterfell ist ja von sich aus, hat das eine richtig gute Thermoregulation. Ne? Also wenn man jetzt mal so ein bisschen daran denkt, dass die Pferde, ihr kennt das bestimmt, ein Pferd im Winter gesehen ohne Decke, wenn die richtig Winterfell entwickeln, die sehen aus wie Teddybären. Ja, gerade meine Shetland-Ponys damals, die hatten das immer richtig, das war richtig süß. Und das Pferd ist tatsächlich auch in der Lage, wenn es jetzt zum Beispiel schneit, dass der Schnee bleibt oben auf dem Pferd liegen. Der schmilzt nicht, der friert sogar teilweise wieder ein, weil ja wirklich der Körper in der Lage ist, durch diese Thermoregulation die Wärme wirklich im Pferd zu behalten. Also das Fell stellt sich ja so dicht auf, dass da wirklich, dass da so eine ja im Prinzip wie so eine dicke Daunenjacke, kann man sich das vorstellen, ne? So eine Regulation stattfindet, dass da im Prinzip gar keine Wärme nach außen kommen kann. Und das hat aber im Winter, gerade in so einem Reitschulbetrieb, halt einfach auch einen großen Nachteil, nämlich wenn man dann halt wirklich abends bis, ja, ich sag mal 19, 20 Uhr Unterricht gibt und die Pferde sind dann halt richtig in Bewegung, fangen die natürlich auch extrem an zu schwitzen, weil irgendwann unweigerlich wird diese Wärme auch nach außen treten, vor allem wenn man dann halt noch in Bewegung ist. Ich vergleiche das immer ganz gerne damit, dass ich sage, stellt euch vor, ihr müsstet in einem dicken Daunenmantel in einer Halle noch zum Sport gehen. Das macht ihr 10 Minuten, Viertelstunde, wenn es hochkommt, und danach sagt ihr, Alter, ich schaff das nicht mehr, das geht nicht mehr. Ich bin fertig, ich schwitze, ich bin K.O. Und genauso vergleiche ich das halt auch bei den Pferden. Und einerseits ist es halt dieses starke Schwitzen, andererseits wiederum ist es aber auch der Umkehrschluss. Es geht extrem auf den Stoffwechsel dann. Das wäre bei uns ja genauso. Also der Energieverbrauch ist ja enorm, wenn wir mit so einem dicken Winterfell einfach schwitzen würden und Sport machen würden. Ja, also Schwitzen ist zwischendurch auch gut für den Stoffwechsel. Und die Pferde sollten zwischendurch auch mal so gearbeitet werden, dass sie ein bisschen schwitzen. Wobei es da auch Studien drüber gibt und die sagen, umso mehr Pferde in der Arbeit schwitzen, umso mehr sind sie auch gestresst. Aber da muss man natürlich immer die Intensität des Trainings auch sehen, ne? Also wenn ich jetzt wirklich ein Pferd habe, was ich 10 Minuten geritten bin, nur ganz leicht Schritt und Trab, und es fängt schon an zu schwitzen, dann kann das unter Umständen auch ein Zeichen darauf sein, dass das Pferd schon überfordert ist. Wenn ich natürlich ein Pferd eine Stunde arbeite und das richtig trabe und galoppiere und ich sag mal mehrmals hintereinander ein Parcours springe und das Pferd dann anfängt zu schwitzen, ist natürlich was anderes, ne? Aber grundsätzlich ist das bei uns auch, dass man sagt, umso mehr man so ein bisschen ins Training kommt, umso weniger schwitzt man natürlich auch, umso besser ist das. Aber irgendwann sollte man sich schon auch mal irgendwie in den Bereich begeben, dass man mal so ein bisschen anfängt zu schwitzen, weil das halt einfach auch gut für den ganzen Stoffwechselprodukt ist, ne? Also schwitzen damit, wir schwitzen ja einfach auch Giftstoffe aus dem Körper aus. Nicht nur wir, die Pferde auch, ne? Das ist zum Beispiel der Grund, wenn ihr bei einem Pferd mal so richtig weiß hinten seht. Es gibt ja dann so Pferde, die schäumen dann richtig, ne? Also auch das kann ja der Stresszeichen sein. Aber wenn die jetzt richtig mal, gerade wenn man Pferde nicht schert und die arbeitet man, dann haben die hinten ganz häufig so richtig weißen Schaum. Und das ist einfach überschüssiger Eiweiß, der aus dem Körper mit rauskommt. Und den in Verbindung halt auch mit Giftstoffen. Das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel im Sommer sagt, wenn die Pferde schwitzen, sollte man sie eigentlich danach auch abduschen, dass halt auch diese Giftstoffe wieder aus dem Körper oder aus der Haut rauskommen und nicht wieder durch die Haut wieder aufgenommen werden. Und genau, mit dem Scheren umgehen wir das halt einfach auch so ein bisschen, ne? Also wir haben es halt einfach so, wenn die Pferde dann so ein bisschen abends dann wirklich mal laufen und auch mal galoppieren, dass dann halt einfach deutlich weniger Schweiß da ist und man abends einfach auch deutlich eher wieder die Paddockdecken drauf machen kann, ne? Also wir scheren die ja und die kriegen dann natürlich auch eine dicke Decke drauf. Da muss man immer so ein bisschen auch gucken. Da wird, glaube ich, auch ganz viel übervermenschlicht. Also ganz häufig werden Pferde bei minus 1 Grad schon mit 300 Gramm eingedeckt, wo ich mir dann denke, so puh, also auch echt heavy. Man muss immer so ein ganz kleines bisschen, es gibt mittlerweile richtig geile Deckenthermometer, das ist einfach nur so ein Klebestreifen, den man von innen in die Decken kleben kann, wo man gucken kann, wie warm ist diese Decke tatsächlich oder wie warm ist dieses Pferd von innen. Und da kann ich euch auch sagen, jedes Pferd hat ein anderes Empfinden. Also man kann nicht pauschal sagen, ja, also mein Pferd braucht 25 Grad unter der Decke. Sondern es gibt Pferde, die fühlen sich vielleicht mit 27 wohler und es gibt Pferde, die fühlen sich vielleicht einfach mit 20 Grad wohler. Also auch da einfach immer mal so ein bisschen auf das Pferd gucken und auf das Pferd achten. So ein Indiz dafür, dass die Decke definitiv zu dick eingedeckt ist, ist natürlich, dass die Pferde unter der Decke schwitzen vom Nichts tun. Wenn ihr mal unter die Decke fasst und ihr habt das Gefühl, boah, das Pferd ist richtig kalt darunter, dann ist es definitiv einfach, muss eine Decke wärmer gewählt werden, ne? Aber da immer so ein ganz kleines bisschen aufs Pferd achten. Pferde frieren halt nicht ganz so schnell wie wir, ne? Also nur weil wir 5 Grad haben und wir ziehen uns einen dicken Wellensteinmantel an und haben einen Schal um und eine Mütze auf und Wärmesohlen und hast du nicht gesehen, heißt das noch lange nicht, dass das Pferd das genauso kalt empfindet. Und da muss man halt immer so ein bisschen drauf achten, dass man da immer so ein bisschen drauf drauf guckt, was braucht das Pferd jetzt gerade halt wirklich. Indiz kann zum Beispiel auch sein, gerade bei alten Pferden, dass man da halt einfach auch echt feststellt, so, oh, es wird kälter. Und auf einmal bauen die halt auch so ein bisschen ab. Das kann natürlich deckentechnisch sein, weil die halt, wenn die vielleicht wirklich geschoren sind, frieren, kann natürlich auch sein, dass sie auch mit Winterfell gerade eine Decke benötigen. Da muss man auch immer so ein ganz kleines bisschen gucken. Und auch hier, kleiner Abschweif, alte Pferde, ab 20 gilt ein Pferd alt. Und alte Pferde benötigen tatsächlich bis, ja, ich sag mal, wenn wir jetzt mal 3 Stunden nehmen und wir stellen ein junges Pferd und ein altes Pferd nebeneinander, dann frisst dieses alte Pferd in diesen 3 Stunden nur 80% von dem, was ein junges Pferd frisst. Und das muss man sich auch im Kopf behalten. Also man muss immer auch die Fütterung bei so einem alten Pferd dann in dem Falle dann so ein bisschen anpassen. Also es kann viele Faktoren haben, warum ein altes Pferd abbaut, aber es könnte halt unter anderem wirklich auch sein, dass es unter Umständen auch daran liegt, dass es friert, trotz Fell, trotz vielleicht auch eingedeckter Decke. Und wenn man schert man natürlich auch immer so ein bisschen, ja, also man greift natürlich auch immer in den Stoffwechsel ein, das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Also wenn man jetzt das Pferd ohne Decke oder ohne Fell, mit Fell, vielleicht 100 Gramm eindecken würde, dann würde ich es jetzt ohne Fell, wenn es geschoren ist, vielleicht schon wirklich mit 300 Gramm eindecken und dann natürlich auch so ein bisschen den Grundumsatz steigern. Ne? Da kommen wir jetzt nämlich wieder zu dem Thema Fellwechsel und Winter und hast du nicht gesehen, Tage werden kürzer. Was passiert zusätzlich noch, wenn die Tage kürzer werden? Also es ist natürlich auch so, das Pferd bereitet sich ja auch so ein bisschen auf die kalte Jahreszeit vor, dass halt der Grundumsatz steigt. Man sagt grundsätzlich bei den Pferden, und das merkt man hier tatsächlich immer wieder, sobald es kälter wird, und das ist wirklich unter 5 Grad, fressen sie ungefähr 25% mehr. Und das ist hier immer richtig krass zu merken. Jetzt zum Beispiel, es ist die letzten Tage ziemlich warm wieder. Wir haben ja im Moment, heute haben wir glaube ich 11 Grad oder 12 Grad. Das ist für Dezember viel zu warm. Und jetzt im Moment merkt man das. Wir haben, ich glaube, das letzte Mal, heute ist Montag, haben das letzte Mal Samstag oder Freitag gefüttert. Ich glaube, Freitag haben wir gefüttert. Die Heunetze im Trail sind immer noch voll, obwohl wir die Freitag schon voll gemacht haben. Normalerweise füttern wir grundsätzlich immer alle 2 Tage hinten die Netze im Trail. Und die haben halt rund um die Uhr vorne auf der gepflasterten Fläche halt die Heuraufen, wo immer Heu drin ist. Und sobald die Heunetze hinten leerer werden, fülle ich die dann halt wieder nach. Das heißt, die haben halt auch wahnsinnig viel Abwechslung oder beziehungsweise können halt auch wählen, wo sie fressen. Ob sie halt hinten in dem etwas nasseren fressen wollen, im Trail, oder ob sie halt im Trockenen stehen wollen, hier vorne auf dem Paddock. Und das ist jetzt zum Beispiel halt wieder, die Heunetze waren jetzt heute Morgen immer noch fast halb voll und die Heuraufen sind auch noch verhältnismäßig relativ voll. Also wir füttern jetzt ungefähr, wir haben hier 17 Pferde auf der Anlage, wir füttern im Schnitt ungefähr 5 bis 6 Ballen in der Woche, kann man sagen. Also große Rundballen sind das ja, ne, die wir füttern. Und ja, es gibt zu diesem rund um die Uhr Füttern auch Vor- und Nachteile. Ich habe hier, das hatten wir in der letzten Folge ja tatsächlich mit Lisanne auch schon, ganz klar die Erfahrung gemacht, also sobald ich irgendwie anfange, Heu zu reduzieren, werden die Pferde wirklich grätzig. Und das ist, glaube ich, auch, ich will nichts beschwören, aber ich glaube, dass das auch der Hauptgrund mit, warum viele Pferde jetzt im Winter einfach auch, man hört das ja gerne so, die Winterbuckel- und Losschießsaison hat begonnen. Wo ich mir dann immer denke, so, bei uns ist das nicht so. Bei uns ist das überhaupt nicht so. Also ich kann mich auch jetzt im Winter, wenn ich 2 Tage Theorie gemacht habe, weil es richtig, richtig rattenkalt war oder richtig, richtig ekliges Sippwetter draußen war und ich gesagt habe, okay, wir machen Theorie oder wir gehen in die Halle oder sonst irgendwas, dann kann ich mich, trotz dass die Pferde 2 oder 3 Tage gestanden haben, zu 100% auf meine Pferde verlassen und kann sagen, wir könnten sofort am 3. Tag einen Ausritt machen und wir könnten auch galoppieren und ich weiß, es würde safe funktionieren. Und ich weiß nicht, was ganz häufig in ganz vielen Stellen Futter- oder Bewegungsmanagementmäßig einfach nicht richtig funktioniert. Aber ich glaube ganz fest daran, dass das einfach daran liegt, weil die Pferde zu wenig Grundfutter bekommen. Weil ihr müsst, ne, was ich gerade gesagt habe, Pferde fressen, wenn es dann kälter wird, 25% mehr. Diesen Grundumsatz brauchen die. Die brauchen die, um Energie und als Energie für die Wärmeerzeugung. So, und genau da kommen wir zu diesem Punkt. Wenn die Wärmeerzeugung über Grundfutter nicht funktioniert, dann holen sie sich die Wärmeerzeugung nämlich unterm Reiter, indem sie losbocken und grätzig sind. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Pferde, also es ist ja auch im Naturlauf der Dinge, dass die Pferde im Sommer sich ja so ein bisschen eine Pocke anfressen, um sie dann im Winter so ein bisschen aus den Fettreserven zu verlieren. Nur heutzutage ist es ja so, dass die Pferde ja einfach auch, dadurch, dass sie rund um die Uhr Heu haben, das ist ja gar nicht mehr so krass, dass sie wirklich im Sommer sich Fettreserven anfressen können, um sie dann im Winter zu verlieren. Meistens bleiben die Pferde ja tatsächlich wirklich in diesem Bereich, wenn sie denn ausreichend Grundfutter haben. Ne? Ich hatte das durchaus früher auch schon, da bin ich auch ganz ehrlich, in den letzten Jahren, dass es auch mal Jahren gab, ganz am Anfang der Pferdehaltung, wo ich auch noch rationiert gefüttert habe, wo ich mich dann einfach auch gewundert habe am Anfang, dass die Pferde halt einfach extrem dünn aus dem Winter kommen und man dann teilweise wirklich im Frühjahr wahnsinnig oft bei den Pferden die Rippen gesehen hat. Und ja, auch sowas Banales wie, man füttert im Winter mehr, kommt man ja im ersten Moment gar nicht. Weil wie auch, wenn es dir keiner vorher sagt. Ne? Also ich habe neulich auch eine Story gemacht. Ich habe früher durchaus auch ganz viele Fehler gemacht. Ich habe mit 18 mir mein eigenes Pferd gekauft. Und natürlich hatte ich ein bisschen Vorerfahrung durch etliche Reitbeteiligungen, durch ganz viele Reitstunden, habe durch meine Reitbeteiligung auch durch die Besitzerin ganz, ganz viel mitgenommen, was so Pferd angeht. Aber mit Fütterung und sowas, außer dass man mitkriegt, dass die Pferde vielleicht Hafer gefüttert kriegen oder wenn die irgendwie schlecht aussehen, dann füttert man mal einen Rübenschnitzel bei. So, das sind alles so Dinge, ja, das hat man mal gehört, aber sobald du ein eigenes Pferd hast, muss man sich ja viel, viel mehr mit der Materie auseinandersetzen. Und ich bin da ganz ehrlich, ich habe das damals nicht, weil man denkt ja immer, man weiß alles und hinterher fängt man aber an, sich mit der Materie auseinanderzusetzen und dann merkt man erstmal, wie wenig man weiß. Und das ist wirklich erschreckend. Das ist unter anderem auch, kurze Werbeunterbrechung, der Grund, warum dieser Pferdebasiskurs, den ich digital erstellt habe, gemacht habe, weil ich einfach feststelle, auch in meinen Reitabzeichen-Lehrgängen, wenn es um sowas geht wie, ja, ne, Fellwechsel, wann fängt der an? Ja, wenn es kälter wird. Oder wie ist das mit alten Pferden? Wie viel muss ich füttern? Eine Energieberechnung, eine Bedarfsberechnung bei Pferden mal machen und so weiter. Habe ich früher nie gelernt, habe ich früher nie gemacht. Und ich stelle halt auch immer wieder fest, dass dieses Wissen auch bei langjährigen Pferdebesitzern, wirklich Pferdebesitzer, einfach fehlt. Und das ist der Grund, warum ich einfach gesagt habe, ich möchte mein Wissen weitergeben. Das ist auch der Grund für diesen Podcast. Das ist auch der Grund für diesen digitalen Pferdebasiskurs. Den gibt es in einer kleinen, abgespeckten Form im 1x1. Den gibt es aber auch in der großen Version. Ja, natürlich, der kostet Geld, aber da steckt auch unglaublich viel Arbeit hinter. Na, also das ist wirklich, wenn ihr euch diesen Kurs kaufen wollt, im Moment aktuell, kurze Werbeunterbrechung nochmal dazu, habe ich den in der Weihnachtszeit wirklich für 69 Euro statt für 189 Euro drin. Einfach, weil ich jetzt in der Weihnachtszeit finde, gerade jetzt ist ja also die Zeit, da ist man viel drin, da lernt man viel, da möchte man sich so ein bisschen Kurse anschaffen, dann hast du nicht gesehen, da ist man auch gerne bereit, einfach auch sich sowas vielleicht zu Weihnachten oder jetzt war gerade Nikolaus vielleicht auch einfach zu gönnen. Und ich kann euch diesen Kurs wirklich sehr ans Herz legen. Nicht, um dass ich Geld verdiene, natürlich auch. Aber einfach auch aus dem Grunde, weil da unglaublich viel Wissen hintersteckt. Also ihr habt in diesem Kurs wirklich ganz viele Themen. Haltung, Fütterung, Erste Hilfe. Alleine im Fütterungsbereich. Ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, ich habe Videos für euch gemacht, unter anderem das Thema Heukops und Zuckerrübenschnitzel, warum das so wichtig ist, dass man die aufweicht oder aufweichen muss und wie die sich verhalten, wenn die aufweichen. Ne? Habt euch das mal so im Zeitraffer dagegen gesetzt, dass man wirklich mal einem bewusst wird, wie viel das auch quillt und dass man das auf gar keinen Fall trocken füttern sollte und so weiter. Ich habe ein richtig geiles Feedback bekommen, letzte Woche noch zu dem Kurs, dass gerade jemand, ich hoffe, du hörst gerade diese Podcast-Folge, danke dafür, ihr Reitabzeichen macht und in der Vorbereitung ist und ihr Reitabzeichen 6 macht, aber mit den Leuten mit den 5ern und 4ern zusammensitzt und durch meinen Pferdebasiskurs wirklich so viel Wissen hatte, was teilweise die Leute aus dem 5er und 4er noch nicht mal wussten. Und das finde ich einfach, das geht runter wie Öl. Das ist richtig geil. Und genau das will ich bezwecken, dass ihr mit diesem Kurs irgendwo hingeht und sagt, boah, das ist so und so. Und dann, boah, wo hast du das gelernt? Ja, da und da. Ja, geil. Und das ist einfach, das sind aber manchmal auch so Themen, die einfach ja in einer normalen Reitstunde einfach nicht erzählt werden oder man einfach dafür die Zeit nicht hat und auch manchmal in den Kursen einfach auch die Zeit nicht hat, weil ich gebe ganz ehrlich zu, wenn ich einen Reitabzeichen-Lehrgang mache und wir haben 3 Vorbereitungstage und am 4. Tag ist Prüfung, gehe ich manchmal auch davon aus, dass ein gewisses Grundwissen vorhanden ist und ich stelle aber immer wieder fest, das ist es leider nicht. Und da kann ich euch wirklich nur ans Herz legen, egal ob es jetzt mein Kurs ist, ob es irgendwelche anderen Kurse sind, bildet euch fort. Es ist einfach so. Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ihr alles wisst. Ich hatte neulich eine Umfrage bei Instagram drin, da habe ich nachgefragt, weißt du alles? Und da haben wirklich teilweise Leute auch angegeben, ja, ich weiß alles. Wo ich mir denke so, nein, ihr wisst nicht alles. Das kannst du mir nicht. Auch ich weiß nicht alles. Auch ich lerne immer wieder in gewissen Fortbildungen dazu und denke mir, boah, ja, krass, da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Das stimmt. Ja, musst du dich mal in die Materie mehr reindenken. Und ich kann euch einfach sagen, tut es einfach. Also geht nicht davon aus, dass ihr alles wisst, weil ihr wisst es einfach nicht. Ne? Das ist tatsächlich halt einfach so. Kommen wir mal zurück zum Fellwechsel. Was halt auf jeden Fall auch passiert in dem Moment, wo sich der Stoffwechsel anpasst. Ne? Also die Verdauung verlangsamt sich einfach. Das macht der Körper einfach ganz normal, um die Energie einfach besser nutzen zu können. Ne? Im Dickdarm entsteht tatsächlich mehr Faserverdauung. Die ist halt wirklich für die Wärmeproduktion, beziehungsweise man nennt das auch Fermentationswärme, zuständig. Ja? Und im Winter oder gerade wenn so dieser Fellwechsel anfängt, hat einfach der Körper auch deutlich weniger Bedarf an Zucker und Stärke, dafür aber mehr Bedarf an Rohfaser und Mineralstoffen. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Gerade unser Heu in den letzten Jahren. Es ist ja nun mal einfach Fakt, dass immer weniger gedüngt wird, einfach weil ja immer mehr auch auf diese ganze Düngeverordnung gepocht wird. Also es mag sein, dass das alles seinen Grund und seine Berechtigung hat, aber es gibt dadurch halt auch immer mehr zum Beispiel auch Bioweiden. Und die Bioweiden werden halt zum Teil relativ wenig gedüngt. Oder es gibt ja auch die Wiesen, die einfach gar nicht gedüngt werden dürfen, die aber trotzdem zum Heu gemacht werden. Und es ist unweigerlich einfach so, dann fehlen Mineralstoffe. Es ist einfach so. Und gerade im Winter ist es sowieso noch mal mehr der Fall. Ich bin auch immer ein großer Fan davon, dass man zwischendurch immer mal wieder auch Blutuntersuchungen machen lässt. Einfach auch ohne Verdacht. Ja, einfach mal querbeet. Dass man einfach mal sieht, was ist gerade los. Wir hatten das letztes Jahr hier bei uns. Da haben einige Einsteller hier Blut untersuchen lassen. Da war zum Beispiel ganz krass auffällig, dass die Leberwerte schlecht sind. So, und dann muss man halt reflektieren, warum sind Leberwerte schlecht? Man kann nicht pauschalisieren, man kann nicht sagen, es liegt nur am Futter. Man kann nicht sagen, es liegt nur am Wasser oder sonst irgendwas. Es gibt natürlich auch immer gerade Wurmkurzeit. Wir haben heute zum Beispiel gerade auch entwurmt. Man sagt ja immer, Nikolaus-Wurmkur gegen Dasselfliegenlarve. Ne? Es kann zum Beispiel halt auch immer Leberegel sein. Ja, dann sind die Leberwerte auch schlecht. Leberwerte können auch unter anderem schlecht sein, weil das Fett halt einfach massiv fett ist und sehr wenig Bewegung hat. Das kennen wir selber, Fettleber. Ja? Also es gibt ganz, ganz viele Gründe und deswegen rate ich halt immer, macht ein Blutbild. Aber wenn ihr ein Blutbild habt, dann guckt immer, woran könnte es wirklich liegen? Und meistens liegt es immer irgendwie am Bedarf von Nahrungsaufnahme, zu Verstoffwechselung, zu Bewegung. Das ist einfach so. Und da muss man immer gucken, dass man da immer so ein ganz kleines bisschen diese Waagschale findet. Also worauf ich hinaus möchte, ist einfach, dass man so ein bisschen sensibel dafür wird, dass man nicht pauschal verurteilt, wenn man irgendwie jetzt irgendwas sieht, sondern dass man halt immer hinterfragt, was kann eventuell der Stallbetreiber dafür oder was kann der Stallbetreiber vielleicht auch, wenn man den anspricht, verändern. Was kann ich aber verändern? Und meistens ist der Pferdebesitzer erstmal in dieser Lage. Und da bin ich halt immer wieder, dass ich sage, in erster Linie muss der Pferdebesitzer einfach dafür Sorge tragen, dass er sich auch entsprechend informiert und dass er entsprechend einfach auch dieses Wissen hat, um im passenden Augenblick auch einfach zu agieren oder mit dem Stallbesitzer Rücksprache hält, aber auf einer vernünftigen, kommunikativen Art und Weise. Also ich kann euch das hier nur sagen, ich habe jetzt so lange schon Pferde, dass ich so viel erlebt habe, positiv sowie negativ, dass ich immer wieder sage, es gibt manchmal halt auch kein Schema F. Und ist jetzt zum Beispiel, ist vielleicht nicht ganz das passende Beispiel, aber zum Beispiel das Thema Entwurmen. Ich entwurme zum Beispiel halt immer die Pferde selber. Da gibt es gar keine Diskussion. Ich besorge die, ich entwurme und der Pferdebesitzer muss und kann sich darauf verlassen, dass das auch vernünftig gemacht ist. Weil ich habe es nämlich am Anfang ganz früher nicht so gemacht. Da habe ich gesagt, jeder entwurmt. Ich besorge die Wurmkur, jeder entwurmt selber. So, und was passiert dann? Ich kann mir doch als Stallbetreiber gar nicht sicher sein, ob die Wurmkur wirklich im Pferd landet. Wie häufig, es passiert sogar noch mir, das ist mir auch sogar heute Morgen noch passiert. Ich habe bei den ersten 6, 7, 8 Pferden schön meine Hand ins Maul gemacht, um da einmal richtig diesen ganzen Heurotz rauszukriegen, damit die nicht die Wurmkur um das Heu wickeln und wieder in einer Tour instant ausspucken, weil so eine scheiß Wurmkur kostet ja auch um die 20, 25 Euro. Das heißt, dir werden dann mal gerade 25 Euro rausgespuckt. Ja? Und wenn die Besitzer sowas nämlich machen, die denken da nicht dran. Ja? Deswegen, ich habe das schon, dann kann ich mir einfach nicht sicher sein, ob die Wurmkur wirklich im Pferd gelandet ist oder nicht. Und ich möchte ja einfach auch, wenn, auch den ganzen Bestand einmal komplett durchentwurmen. Und deswegen mache ich das immer selber. Und ich habe es auch schon oft genug erlebt, dass der Besitzer, nachdem die Wurmkur reingedrückt wurde, schön einen Keks nachschiebt. So, was machen die Pferde? Die sind ja nicht doof. Eine Wurmkur ist jetzt nicht das, was sie am liebsten fressen. Ne? So, fressen sie natürlich dann den Keks dahinterher und schieben sich schön die Wurmkur um den Keks und spucken alles zusammen wieder aus. Ah, super. Auch 25 Euro in den Sand gesetzt. So, und der Besitzer merkt das vielleicht in dem Moment noch nicht mal. So, ich, bei mir sträuben sich die Nackenhaare, dann denke ich mir so, ne? Auch heute Morgen, bei Upsi ist es mir tatsächlich passiert, bei meinem eigenen Pferd. Ja, ich hab immer Wurmkuren in petto, also ich bestelle immer mehr, wie ich brauche, weil ich sowas einfach schon kenne. Ne? Und ich habe wirklich bei allen vorher schön Hand ins Maul, bei dem nicht, weil der nicht gerade an der Heuraufe stand. Und ich gedacht habe, ja, wenn er hier gerade steht und döst, wird er wohl nicht so viel Heu im Maul haben. Ja, scheiße war. Ne? So, ich Wurmkur reingedrückt, in dem Moment blub, spuckt er alles samt Wurmkur wieder aus. Und denkst dir so, blub, ja, herzlichen Glückwunsch. Naja. Aber das sind halt immer so Sachen, ich denke halt manchmal in gewissen Situationen einfach auch voraus. Das macht halt aber einfach auch die Pferdeerfahrung. Ne? Das sind halt manchmal auch manchmal so Dinge wie auch Verletzungen hier oder so. Ne? Wenn die Pferdebesitzer zu mir ankommen und sagen, du guck da mal, dann kann ich halt schon so grob einschätzen, ob ja, mach das sauber und mach da Salbe drauf und dann warte erstmal 2 Tage ab oder bei einer geringgradigen Lahmheit. Ne? Oder ob ich sagen würde, boah, da würde ich jetzt sofort den Tierarzt anrufen und lieber sofort nähen lassen oder so. Ne? Es ist ja auch einfach, man hat ja auch eine gewisse Verantwortung und die Besitzer können sich ja aber schon einfach auch so ziemlich darauf verlassen, dass ich halt einfach auch so ein bisschen zum Wohle der Pferde bin, dass ich auch die Pensionspferde sehe wie mein eigenes und dass ich vieles halt auch hinterfrage und durchleuchte. Also ich sage halt nicht gleich, Schema F muss gemacht werden, sondern ich gucke halt, gibt es vielleicht erstmal eine Alternative. Und das macht aber einfach die jahrelange Erfahrung und die hat man als Pferdebesitzer vielleicht erstmal noch nicht, beziehungsweise und habe ich ja einfach auch viele verschiedene Pferde schon erlebt und dadurch habe ich halt einfach auch wirklich viel mitgekriegt, ne? Dass es halt bei dem einen so, bei dem anderen so ist und das hat man als Pferdebesitzer manchmal auch nicht, aber nichtsdestotrotz kann man da ja einfach mal so ein ganz kleines bisschen über den Tellerrand drüber hinausschauen und da einfach mal so ein ganz kleines bisschen gucken. Ja, zurück zu dem ganzen Sommersonne und Wintersonnenwende. Es ist jetzt bald wieder die Jahreszeit, heißt also für mich, wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir Richtung, also gerade empfindliche Pferde, sagt man immer 6 Wochen vor der Sommersonnenwende und Wintersonnenwende und 6 Wochen danach, immer vor und nach der Wende, muss man stoffwechselempfindliche Pferde oder Pferde, die wirklich dazu neigen, dünner zu werden, aufbauen und zusätzlich füttern. Und das ist auch ungefähr ein Fehler, den ich damals halt immer so ein bisschen missachtet habe, hier zum Beispiel bei meinem Paul. Paul war schon immer sehr, sehr schwer futterig, also 3-mal auf Holz geklopft. Ich hoffe, das hat man gehört. Diesen Winter habe ich den wirklich richtig gut in Shape, aber ich darf das natürlich jetzt nicht aussprechen, weil danach baut er ab. Und bin aber jetzt im Moment wirklich, der kriegt unglaublich viel Hafer. Also im Moment glaube ich irgendwie knapp an die 6 bis 7 Kilo pro Tag. Und der ist trotzdem nicht spinnig, ne? Also der kriegt aufgeweichten, gequetschten Hafer, kriegt Heukops, Espacet und MyProteinFlex mit dazu. Also wirklich so eine komplette Mischung aus allem, weil ich halt einfach durch diese Heukops und durch die Espacet und durch die ProteinFlex und durch die Luzerne halt einfach auch so ein bisschen diesen Faseranteil im Darm so ein bisschen mit stärken möchte und gleichzeitig ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass er das einfach auch braucht. Aber insgesamt mit dem Hafer und mit diesen Heukops kriegt der roundabout knapp 8 Kilo Kraftfutter über den ganzen Tag verteilt und das braucht der auch. Und gerade jetzt, wenn jetzt bald wieder die Wintersonnenwende ist, dann muss ich halt einfach so ein bisschen dran denken, jetzt nochmal mehr zu füttern. Also so wie er normalerweise halt, ich sag jetzt mal 6 Kilo kriegen würde, wird der dann halt jetzt 8 oder 9 kriegen. Muss man aber auch so ein bisschen aufpassen mit. Die Pferde sollen natürlich über den ganzen Tag verteilt ja irgendwie fressen. Die sollen das ja nicht in einer Portion kriegen, ne? Und manchmal ist es dann aber auch so, ich weiß selber, wie es ist, wenn du mäkelige Pferde hast, mäkelige Pferde fressen das dann manchmal trotzdem nicht. Und dann denkst du dir immer so, du willst denen doch nur was Gutes, warum frisst du den jetzt nicht? Und das hatte ich halt jahrelang bei Paul auch, ne? Aber nichtsdestotrotz sollte man das so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und was ihr im Winter oder mit dem Fell Wechsel auch immer mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten solltet, ist, das kann man auch im Sommer tatsächlich Salz dazu füttern, aber da wirklich immer gucken, welches Salz Pferde kriegen sollten. Viele Pferde nehmen ja das Salz schon über so einen Salzleckstein oder so auf, ne? Das kennt ihr auch. Dann haben die Pferde irgendwie so Lecksteine im Stall hängen, Salz oder Mineral oder sowas. Aber bei Salz geht man jetzt auch ein bisschen so an Steinsalz. Also man nimmt nicht dieses jodierte Salz aus dem Supermarkt, eigentlich sagt man eher Steinsalz oder hier dieses Himalaya-Salz, das kennt ihr alle, ne? Dieses pinke Salz da. Weil halt Pferde ja schon auch gerade im Winter oder auch im Sommer durch den Schweiß auch viel Natrium einfach auch verlieren, ne? Und dadurch durch den Salz halt einfach das wieder so ein bisschen zusätzlich aufgefüttert. Gleichzeitig ist Salz aber auch ganz wichtig für den Wasserhaushalt, für die Muskelfunktion, für auch Nervweiterleitung. Das ist bei uns Menschen ja genauso, ne? Und gleichzeitig regt es aber auch den Durst an und gerade im Winter oder auch im Sommer, je nachdem. Im Sommer ist halt das Wasser schon manchmal einfach auch für die Pferde angenehmer zum Trinken als im Winter. Im Winter ist das Wasser ja einfach kalt. Klar ist es im Sommer auch, aber im Sommer trinkt man es halt eher. Das kennen wir selber ja auch, ne? Und deswegen mache ich das ganz sehr häufig im Winter auch so, dass die Pferde, wenn die dann halt eingeweichte Heukops oder sowas kriegen, auch das etwas flüssiger bekommen. Oder dass ich denen halt wirklich auch mal so lauwarmes Wasser einfach auch zum Trinken anbiete. Dass ich einfach auch sicherstellen kann, dass zusätzlich einfach auch das Wasser weiterhin auch die Verdauung aufrecht hält. Ne? Wir hatten das letztes Jahr leider Gottes, da stand meine Sellerie für 5 Tage in der Tierklinik, weil die richtig viel Sand im Darm hatte. Wir wissen überhaupt nicht warum, weil normalerweise, wenn die jetzt richtig viel Sand fressen, also entweder man sieht die Pferde wirklich Sand fressen, dann hat das aber auch einen Grund, warum die das machen und das sehe ich aber bei meinen überhaupt gar nicht. Deswegen, oder die nehmen halt sehr viel Sand auf, wenn die halt auf ganz kurz abgefressenen Weiden stehen, dann ziehen die halt die Wurzeln mit raus und dann nehmen die Sand mit auf. Oder wenn die halt permanent immer vom Boden aus im Sand gefüttert werden mit Heu, dann fressen die ja die ganze Zeit immer das Heu aus dem Sand raus und nehmen dadurch halt auch Unmengen an Sand immer wieder durch dieses Heupuzzeln damit auf. Aber das ist bei uns halt irgendwie nicht der Fall. Und ich habe keine Ahnung, warum das letztes Jahr so war, aber ich bin dann halt mega vorsichtig und bei der bin ich jetzt wirklich, das war 2-mal hintereinander, das war vorletztes Jahr, da haben wir es hier vor Ort immer noch hingekriegt. Da hatte ich schon das Gefühl, die hat eine Kolik, da wussten wir aber nicht, dass das Sand im Darm war. Das war aber ungefähr dieselbe Jahreszeit, November, Dezember. Und letztes Jahr war es halt dann wirklich einmal so akut, dass wir wirklich gesagt haben, wir laden sofort auf und dann stand die hier bei uns 1,5 Stunden entfernt in Tech, der ja auch in der Tierklinik. Und das ist dann halt wirklich so ein Ding, wo man halt einfach auch so ein bisschen Prävention auch betreiben kann. Ne? Also ich habe jetzt sofort, ab Anfang November habe ich gesagt, wir füttern Flohsamen ganz komplett mit dazu. Da kann so ein Großpferd 150 Gramm locker am Tag bekommen. Und das habe ich kurweise einfach jetzt komplett mit reingekippt immer. Das weicht man auch nicht auf. Das wird wirklich trocken verfüttert, weil das hat er mir in der Tierklinik auch nochmal gesagt, dass man das bewusst erst hinten wirklich da, wo der Sand auch ist, wirken und quellen soll, damit es den ganzen Sand dann wirklich aus dem Darm auch mit rausschwemmt. Und dann habe ich zusätzlich angefangen, jetzt im Moment wieder mit einer Leinsamenkur. Ne? Ich koche dann wirklich Leinsamen auf und fütter denen das, weil in Leinsamen ist auch viel Aminosäure drin, also auch wieder gut für den Muskelaufbau. Ne? Und das sind halt alles so Sachen, wo man halt immer so ein bisschen ja, mit Winter oder mit Winter-Sommersonnenwende immer so ein bisschen mit zusätzlich gucken muss, was verändert sich jetzt eventuell, ne? Und dadurch, dass es halt Winter wird, saufen die eventuell auch wieder. Kann sein, dass es bei Sella wie auch das der Grund war, ne? Seitdem fütter ich halt immer, wenn ich die raushole, kriege die von mir warmes Wasser. Falls irgendein Reitschüler von mir jetzt diesen Podcast auch hört, gerne immer mal den Pferden zwischendurch anbieten, wenn ihr die rausholt. Macht lauwarmes Wasser, findet ihr hier bei uns, wenn ihr in die Küche unten reingeht, links sofort ein gelbes Waschbecken. Nicht an der Toilette aus dem Waschbecken nehmen, weil da kriegt ihr keinen Eimer drunter. Lauwarmes Wasser wirklich rausholen, den Pferden einfach einmal anbieten. Die meisten nehmen es dankend an, tatsächlich. Und ich habe dann halt auch immer so ein bisschen besseres Gewissen dabei. Und genau, das ist halt immer so ein bisschen Prävention betreiben. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken, ne? Ansonsten erhöht sich halt tatsächlich bei den Pferden auch so ein bisschen der Zinkbedarf. Aber Zink, sagt man ja auch, soll man nur kurweise, wenn dann überhaupt, füttern. Und auch da immer, wenn ihr, bevor ihr irgendwelche Zusatzfuttermittel irgendwie füttert, macht ein Blutbild, guckt einfach, wie ist das Pferd überhaupt aufgestellt. Ne? Auch so Selenmangel ist tatsächlich auch ganz, ganz häufig tatsächlich, weil Selen ja eigentlich, sagt man, Selen ist ja in zu hohen Mengen auch nicht gut. Aber es gibt ja ganz viele, ne? Zink, Selen, Biotin, Kupfer, also es gibt ja so viel. Meine Pferde kriegen zum Beispiel halt auch MSM und Kollagen grundsätzlich dazu, weil ich halt auch immer denke, dadurch, dass die halt viel draußen und viel in Bewegung sind, kann das alles nicht schaden. Und bisher laufe ich da wirklich auch richtig gut mit, wenn Pferde hier irgendwie Arthrose haben, Sommerekzem haben, sich schubbern oder sonst irgendwas, füttere ich zusätzlich noch PEA. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist so ein Fettsäureamid, der so ein bisschen die Zellregeneration und sowas im Körper reguliert. Auch richtig geiles Zeug, kann man wirklich empfehlen. Aber wichtig ist immer, ihr müsst wissen, was ihr tut. Nicht einfach stumpf irgendwelche Futtermittel kaufen, weil Hersteller XY jetzt sagt, dass es gut ist. Und achtet so ein bisschen auf die Veränderung von euren Pferden. Also wenn ihr wirklich ein Pferd habt, was so ein bisschen dazu neigt, Winter, Sommer immer so ein bisschen gerade so zu dieser Jahreszeit dünner zu werden, dann hat das meistens damit zu tun, dass der halt mit der Umstellung von der Winter- und Sommersonnenwende nicht so gut zurechtkommt. Und dann wisst ihr jetzt, was zu tun ist, dass man einfach ein ganz kleines bisschen mehr füttert. Genau, Bewegung ist im Winter für die Pferde genauso wichtig wie im Sommer. Ne? Ganz, ganz häufig hat man im Winter halt auch einfach diese Kolikgeschichten, weil viele Pferde ja nun mal in Boxen stehen und dann auch viel mehr Stroh fressen. Und dadurch, dass die dann halt weniger Bewegung haben, natürlich auch der Darm alles nicht so in Bewegung ist. Diese ganze Peristaltik, ne? Diese ganze Darmbewegung, die ist halt nicht so da wie im Sommer. Deswegen da immer so ein bisschen auch mit drauf achten und gucken. Ich hatte mir für diese Podcast-Folge eigentlich kein spezielles Thema vorgelegt jetzt. Ich habe vorhin tatsächlich aus dem Bauch raus einfach mit dem Thema angefangen, weil ich mir dachte, es ist jetzt gerade einfach auch diese Winterzeit und das ist ja vielleicht für den einen oder anderen wirklich spannend. Ich weiß noch gar nicht genau, wie ich diese Podcast-Folge jetzt nenne, aber ihr werdet es gleich erfahren oder schon gelesen haben. Wenn ihr diesen Podcast gehört habt, meine Güte. So. Genau, aber ich hoffe, dass ihr aus dieser Folge auch wieder ein bisschen was mitnehmen konntet. Ich werde die nächste Podcast-Folge, werde ich tatsächlich wieder einen Gast dabei haben. Ich habe nämlich eine Teilnehmerin aus meiner 4-Wochen-Challenge, die bereit ist, auch mal so ihre Geschichte zu erzählen und die auch als Wiedereinsteigerin da sich ein eigenes Pferd gekauft hat und sich wirklich getraut hat. Und ich finde immer gerade so Mut machen und sowas, das ist immer ganz schön, weil ich ja doch jetzt viel mit diesen ganzen Wiedereinsteigern arbeite und ich da immer wieder feststelle, dass alle im selben Boot sitzen und wirklich alle dieselben Probleme haben und alle auch dieselben Ängste haben. Das ist ja auch ganz spannend. Genau. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bei was auch immer ihr gerade tut. Vielleicht liegst du ja gerade in der Badewanne und hörst diesen Podcast. Nochmal wieder, by the way, ich wäre froh, wenn ich eine Badewanne hätte. Gerade bei den Temperaturen manchmal. Aber genießt es und ich freue mich schon, wenn ihr auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder einschaltet, wenn es heißt, der Reitschul-Podcast ist online.